setze ich kollegiales Feedback zielführend ein? Macht Scrum Sinn, wenn ich ein agiles Framework in meine Teamarbeit einführen will? Wie gestalte ich einen gewinnbringenden Prozess der Konzeptentwicklung?
Wenn euch solche konkreten Fragen gelingender Schulentwicklung interessieren, dann seid ihr bei uns richtig.
Die SE-Akademie ist euer Zugang zu konkreten Tools für gelingende Schulentwicklung, Ideen für einfache Veränderungen im Alltag sowie Berichte und Interviews aus der Praxis guter Schulentwicklung.
Mit David,
Betty und Helge, den Schulentwicklern, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schulentwickler. Wir machen wieder eine kleine Akademie und diesmal der Fokus auf die Frage der Fachkonferenzen oder vielmehr noch weitergehend die Frage, wie können Schulen eigentlich fachliche Qualität in allen Fächern sichern, wenn sie vielleicht gar keine Fachkonferenzen haben? Helge und ich haben ja in der letzten Episode nochmal so ein bisschen den Blick drauf geworfen, was sind die Fachkonferenzen, was sind ihre Aufträge, was sind die Gelingensbedingungen von Fachkonferenzen und hatten ja da auch schon angerissen, dass es ja eigentlich mal eine ganz spannende Frage wäre, auf Schulen zu gucken, die Fächer gar nicht mehr an so einer dominanten Stelle stehen haben in der Struktur ihres Unterrichtsalltags, sondern vielleicht über eine ganz andere Form der didaktischen Gestaltung Bildung organisieren. Und ich freue mich total, dass ich heute einen Interviewpartner habe, der aus so einer Schule kommt, aus so einer Schulform muss man sogar sagen, die da schon vielleicht auch sehr weit ist, was die Gestaltung von Bildung angeht. Der Jörg Egertz ist heute bei mir als Gast. Ich freue mich total, dass das geklappt hat, Jörg. Stell du dich doch vielleicht mal vor und löse mal das Rätsel, von welcher Schulform du kommst.
Ja, das will ich gerne tun. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich bin von der Schulform Berufskolleg. Vielleicht ein paar Worte zu mir, wie ich doch auf diese Schulform so schaue. Ich bin 56 Jahre alt und schon seit geschlagenen 27 Jahren im Schuldienst und war immer an dieser Schulform mit den Fächern Wirtschaft und Deutsch, also aber auch ein Bezug dann zu einer gewissen Fachrichtung. Die Schule ist das Paul-Spiegel-Berufskolleg in Warendorf. Und das Interessante bei unserer Schulform, bei unserem Schulstandort, da werden wir vielleicht nochmal drauf gucken, in Richtung Schulentwicklung, ist, dass wir eine Bündelschule sind. Mhm. Also kurz gesagt, das ist ein Berufskolleg mit mehreren beruflichen Ausrichtungen, Technik, Wirtschaft, Gesundheit und noch einiges mehr. Und wenn wir uns über diese Schule unterhalten, dann spreche ich im Hintergrund immer über so ein Kollegium von über 130 Menschen, von zwei Schulleitern in der Spitze und sage und schreibe 10 Abteilungsleitern. Der Grund ist naheliegend, wir haben über 30 verschiedene Bildungsgänge, also Schulformen in dieser Schule. Über das Format Bildungsgänge werden wir uns ja auch noch mal ein Stück unterhalten. Weit über 2000 Schülerinnen und Schüler. Und damit sprechen wir von einem, ich möchte mal sagen, großen Schulsystem. Das ist schon
ganz ziemlich komplex.
Und komplex, genau. Ne? Vielleicht zu meiner Person noch, ich war bis vor kurzem 16 Jahre lang in der erweiterten Schulleitung als Abteilungsleiter, also mit der Betreuung eines Teils dieser Schule beauftragt. Und war einige Jahre Fachberater bei der Bezirksregierung in Münster hier und etliche Jahre Moderator fürs mittlere Schulmanagement. Hochspannend, weil in diesen Seminargruppen immer alle Schulformen vertreten waren. Mhm. Und jetzt zum aktuellen Stand, das ganz vielleicht ganz gut zu wissen, wie ich da aktuell drauf gucke, nach mehreren Qualifikationen Richtung Coaching, Supervision und auch Organisationsberatung, bin ich heute freiberuflich tätig für Schulleitungen, Lehrer, häufiger auch wieder Referendare, Teamsupervision und Orga-Beratung für Schulen. Das ist vielleicht so erstmal so grob mein Blick und mein Kontext.
Also ein ziemlich breiter, holistischer Blick auf eine Schulform, die es auch in sich hat. Ne? Das ist ja im öffentlichen Diskurs sind oft ja Gymnasien oder vielleicht noch Gesamtschulen so im Blick und Grundschulen. Aber andere Schulformen wie Förderschulen und BKs ist auch sowas, was wir so erleben aus unserer Perspektive. Schulen, die unglaublich viele Schülerinnen und Schüler betreuen, die eine ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe wahrnehmen, die aber im öffentlichen Diskurs manchmal so ein bisschen hinten runterfallen. Finde ich deswegen auch besonders spannend, dass wir heute nochmal auf eure Schulform gucken und eben da auch in den Blick nehmen, wie ihr das didaktisch gestaltet. Ne? Du hast ja schon gerade gesagt, wie viele Bildungsgänge ihr habt, über wie viele Schüler wir reden, über wie viele Kollegen wir reden. Und die Komplexität des Systems dieser Schule, über das wir da reden, das muss man ja einfach deutlich so sagen, das übersteigt die Komplexität eines klassischen Gymnasiums oder auch einer Gesamtschule deutlich, weil es deutlich vielfältigere Bildungsangebote, Interessen gibt und auch noch einfach eine viel größere Zahl an Menschen. Ich finde das total spannend. Also als ich als Schulentwicklungsberater das erste Mal im BK war, erinnere ich mich an so eine für mich total damals eine abstruse Situation, dass ich da irgendwie so ne, Papier vorgelegt gekriegt habe und es stand immer die komplette Handlungssituation. Ich dachte, wovon reden die denn da? Die komplette Handlungssituation, was soll denn das? Und habe halt auch mich nicht so richtig getraut nachzufragen, weil das taucht halt irgendwie überall auf und die redeten halt auch die ganze Zeit in der Steuergruppe, die ich damals beraten habe. Und irgendwann habe ich mal gefragt. Und für die war das total selbstverständlich, wie? Du weißt nicht, was eine komplette Handlungssituation ist? Und das fand ich so spannend, weil da trafen halt diese Welten aufeinander. Ne? Ich berate aus einer allgemeinbildenden Schule und altgediente Kolleginnen und Kollegen vom Berufskolleg, für die das in Fleisch und Blut übergegangen ist und wir uns dann erstmal verständigen müssten, was ist das? Und das fand ich für mich damals total erhellend. Deswegen vielleicht zum Einstieg, berichte doch mal ein bisschen, was ist so eine komplette Handlungssituation? Was ist diese Lernfelddidaktik, in denen die Berufskollegs heute im Wesentlichen arbeiten?
Wenn du erlaubst, gehe ich nochmal im Vorfeld dieser Geschichte auf dieses Format Bildungsgang ein, weil Klaro. Das miteinander verzahnt ist. Ja. Ne? Also auch das ist ja eine Besonderheit an Berufskollegs. Das heißt, ein Bildungsgang ist erstmal eine Schulform in der Schule, wenn man so möchte. Also was weiß ich, eine höhere Berufsfachschule für Elektrotechnik ist ein Bildungsgang und daneben und gleichzeitig gibt es dann eben viele staatlich geprüfte Erzieher und vieles mehr. Und dieser Bildungsgang wird dann koordiniert, eben nicht so sehr über Fachkonferenzen oder Fachgruppen, du hast das eingangs schon gesagt, sondern das Ganze läuft dann über die Formalstruktur Bildungsgang und einer Bildungsgangkonferenz. Und das ist eigentlich das zentrale Mitwirkungsgremium am BK. Also das ist wirklich so die wie soll man sagen, die Keimzelle vieler, das Kraftwerk vieler zahlreicher Schulentwicklungen bei uns an der Schule. Und um jetzt auf die Lernfeldideen, auf diese Handlungssituation zu sprechen zu kommen, ist es naheliegend zu sagen, wer sitzt denn eigentlich in dieser Bildungsgangkonferenz? Das erklärt sich wahrscheinlich von selbst, alle Lehrkräfte, die im Bildungsgang unterrichten. Und vielleicht noch zur Formalität, dann möglicherweise, das ist nicht immer so, aber gedacht ist es schon, Vertreter der Ausbildungsbetriebe, Eltern-Schülervertretungen mit beratender Stimme. Mhm. Ihr habt ja die Formalitäten auch für die Fachkonferenz sehr gut eingegrenzt. Das wäre jetzt bei uns so die Struktur des Ganzen. Jetzt ist die Frage, was ist denn das Besondere dabei? Also wir haben eine didaktische Jahresplanung als Ankerpunkt für jeden Bildungsgang im Einzelnen. Also man müsste ja von Jahresplanungen sprechen. Mhm. Und darin ist doch zunehmend und seit mehreren Jahrzehnten schon die Lernfelddidaktik eingebettet. Und das bedeutet eben, du hast es gerade schon gesagt, für uns ein Selbstverständnis. Mhm. Ja, so läuft das. Also dass man Geschäftsprozesse, die so eine Verbindung mehrerer Aufgaben herstellt und irgendwie dafür sorgt, dass am Ende eines Geschäftsprozesses oder einer technischen Abwicklung irgendwie ein Produkt, eine Dienstleistung für einen Kunden oder so bereitgestellt wird. Und diese thematische Einheit begründet quasi dann Lernfelder. Und dadurch gliedert sich auch der Unterricht. Mhm. Ja, vielleicht so begrifflich, bevor mich Kollegen dann schelten, im Teilzeitbereich, also da, wo man dann die Auszubildenden zurecht vermutet, sprechen die von Lernfeldern und in der Vollzeit, im Vollzeitbereich, das haben wir übrigens auch, Vollzeit-Schulformen, da spricht man dann von Handlungssituationen, eingedenk der Tatsache, dass da Schüler sitzen mit noch wenig praktischer Anschauung. Aber beides läuft auf was Ähnliches hinaus. Es gibt irgendwie einen praxisrelevanten Kontext.
Also das heißt, muss ich mir jetzt so vorstellen, dass da aus dem Berufsfeld, aus dem die Schülerinnen und Schüler, die Lernenden kommen, wirklich eine komplette Handlungssituation abgebildet wird, wo dann die ganzen verschiedenen fachlichen Zugänge, die bei euch unterrichtet werden, sich auf diese einzelne Situation, wenn ich das ja richtig verstehe, beziehen. und da die ganzen Fächer ihren Anteil liefern, diese Situation zu durchdringen.
Man könnte es auch genau andersherum betrachten. Also ich habe mal in einer Lehrplan- oder Bildungsplanerstellung gearbeitet. Da ging es um die Schulform, die ich ganz stark im Stundenplan habe. Und da ging es auch darum, wie geht man an so Handlungssituationen oder Lernfeldideen heran. Mhm. Genau andersherum wird quasi ein sehr guter Schuh draus, dass man nimmt dann ein Produkt, das praxisrelevant ist und guckt nicht danach, was können die Fächer sozusagen anbieten und anbinden, sondern was erfordert ist in den Fächern, dass diese Handlungssituation dann real wird. Mhm. Nein, du hast es gesagt, mit den Erziehern, bei denen ich jetzt nicht zu Hause bin, mhm. aber da könnte ich mir vorstellen, dass das dann irgendwie so eine besondere Veranstaltung organisieren, ne? St. Martin oder bei den Metalltechnikern irgendwie, da staunen wir Kaufleute natürlich immer, weil die am Ende ihrer Werkstättenarbeit tatsächlich was vorzeigen können. Mhm. Irgendwie ein Werkstück aus Metall fertigen, unter Beachtung der technischen Unterlagen, Sicherheitsvorschriften beachten, Qualitätskontrolle durchführen, welche Werkzeuge, Maschinen brauche ich. Also am Ende einer solchen Einheit haben Schüler dann die nötigen Fertigkeiten, Fähigkeiten, das Ding zu erstellen quasi. Mhm.
Wenn man jetzt mal diesem Beispiel mal bleibt, bei so technischen Bildungsgängen, wie stelle ich mir denn dann den Beitrag des Faches Deutsch dazu vor? Also schreiben die dann ein Gedicht über ihr Werkstück, oder?
Also ich bin großer Freund von Lyrik. Ich habe aber selber Schwierigkeiten, das jetzt so anzubinden. Du sprichst da gerade übrigens ein Spannungsverhältnis der allgemeinbildenden Fächer, die eben nicht ganz allgemeinbildend bei uns durchlaufen, an. Okay, ja. Denn die Kollegen sagen verständlicherweise, ne, in Deutsch, in Religion, Politik, da gibt es ja auch noch allgemeinbildende Anteile zur Menschenbildung, die dann in so einem Lernfeld nicht immer die große Rolle spielen. Mhm. Also heißt in Deutsch jetzt weniger mit lyrischen Anteilen daran zu gehen, sondern von mir aus eine Gegenstandsbeschreibung oder die Arbeitsschritte planen, indem man das gut verschriftlicht. Mhm. Oder ich lese eben Sicherheitsvorschriften danach. Wie verstehe ich die überhaupt? Mhm. Das wär ein sehr funktionaler Deutschunterricht. Den gibt's da natürlich auch. Aber das ist auch so ein Spannungsverhältnis der Allgemeinbildenden mit den fachbezogenen Kolleginnen und Kollegen. Ja.
Das ist spannend. Also du sagst, das ist ein Spannungsverhältnis. Begegnet einem das auch so im Alltag, dass dann schon mal jemand aus so einer fachlichen Perspektive sagt, boah, das ist mir jetzt aber ein bisschen dünn, wenn wir da jetzt nur so eine Gegenstandsbeschreibung machen? So aus der Perspektive von Deutsch oder Englisch oder Mathe, dass sie sagen, das wird jetzt schon dünn. Ich verstehe, dass das jetzt für den Ausbildungsruf gerade nicht so wichtig ist, aber ich habe schon einen anderen fachlichen Anspruch.
Na, sag mal so, es gibt natürlich die allgemeinbildenden Anteile dann trotzdem noch im Unterricht, wenn man so durchguckt, es ist ja nicht alles eins zu eins und streng und jederzeit so streng angebunden, das muss man auch sagen. Es gibt auch freiere Elemente, wo dann andere Dinge des Deutschunterrichts eine Rolle spielen. Mhm. Aber viele nicht literarische Themen aus dem Deutschunterricht, wenn du das jetzt aufgreifst, binden sich ja auch immer gerne an berufliche Kontexte an. Aber da gibt es auch noch einen anderen Anteil daneben. Mhm. Und und das ist die eine Seite. Die andere ist natürlich, wer sich sagt, ich gehe an einen Berufskolleg, der muss natürlich genau damit, das ist ein Schwerpunkt, natürlich rechnen. Ne? Also bei mir war es klar, ich habe jetzt Wirtschaft studiert, es war klar, dass es in diese Richtung geht. Wir haben aber auch einen gewissen Anteil von Kolleginnen und Kollegen, die kommen aus einem anderen System, vorzugsweise aus dem Gymnasium, nach dem Referendariat oder auch später. Und die haben einen gewissen Gewöhnungsprozess. Die kommen aus einer anderen Sozialisation.
Formulierst du jetzt sehr diplomatisch.
Nein, ich sage das deshalb auch diplomatisch, weil das ganz spannend ist, weil die noch einen anderen Blick mit reinbringen, mit einer deutlichen Freundlichkeit. Aber auch sich dann an Ort und Stelle bei uns sehr, also im Großen und Ganzen wirklich interessant und sehr produktiv da sozialisieren und das wiederum sehr spannend finden. Ich will das nicht hier irgendwie marketinggemäß schönreden, sondern wirklich, ich weiß von vielen Kolleginnen und Kollegen, die aus dem gymnasialen Kontext kommen, dass sie gerade Gefallen finden daran, dass sie neben der Lyrik der Weimarer Republik eben auch noch irgendwie so mitgucken, was ist das für eine Fachrichtung, was können Menschen, die dann später in einem bestimmten beruflichen Kontext arbeiten, eigentlich gut gebrauchen. Also gerade diese griffige, praxisorientierte Anbindung ist etwas, was denen im Regelfall sehr gut gefällt. Ja.
Aber das heißt, ich verstehe das jetzt schon richtig, dass die Lernenden bei euch dann auch schon noch so klassische Fächer auch haben in ihrem Stundenplan. Deutsch, Mathe, Englisch.
Da wird's jetzt, wir hatten ja gerade gesagt, ja. Mensch, das ist aber ein komplexes Haus, ist es auch. An der Stelle gibt es das sowohl als auch. Okay. Also es gibt noch die Schulformen, wo dann auf dem Zeugnis tatsächlich dann Fachnoten stehen und auch Fächer nicht komplett aufgelöst sind und im Wesentlichen fachbezogen unterrichtet werden. Und daneben gibt es, das ist dann die Spannung, eben auch wirklich Bildungsgänge, die sind eher im Teilzeitbereich angesiedelt, also Berufsschule, wo dann tatsächlich Lernfelder zusammengefasst als Bündelungsfächer auf dem Zeugnis stehen. Also okay. Da steht dann dieser Vorgang irgendwie, ne, der da grob gemeint ist, oder zusammengefasste Lernfelder als gesamtes Bündel, und dann gibt es eine Zeugnisnote. Und da gilt natürlich für die Kollegen, die da eingesetzt sind, ganz stark, die stimmen sich ab über die Jahresplanung, ja. Die stimmen sich ab über die Notengebung und auch über eine mögliche Zentralprüfung oder eine Kammerprüfung.
Okay.
Also IHK oder ähnliches.
Das ist jetzt ja schon echt krass anspruchsvoll, weil das heißt ja, das ist dieses Bündelungsfach, sowohl in der Planung die verschiedenen Perspektiven unter den Hut zu bringen, die verschiedenen fachlichen Ansprüche, als auch am Ende diese verschiedenen fachlichen Beiträge zum Gesamtprodukt dann im Diskurs gemeinsam zu entscheiden, wie bewerten wir das jetzt.
Richtig. Das heißt zum Beispiel, ich habe ja gerade nochmal das Wort Bildungsgang Konferenz mit eingebracht. Also das ist der Ort, wo dann diese Kollegen gemeinsam draufschauen und entwickeln. Das heißt, es gilt, sich zu verständigen über die Konkretisierung dieser Lernfelder. Mhm. In welchen Situationen arbeiten wir? Sich verständigen über die geeigneten Fachbücher, die das Prinzip gut einlösen, über Methoden sich zu verständigen, Medienpädagogik. Das heißt, wirklich hervorragend im System ist der Gedanke der Teambildung. Mhm. Also ohne den geht es kaum. Mhm. Teambildung im Bildungsgang. Das heißt, da bilden sich ja ganz viele Subsysteme im Meer der Möglichkeiten bei uns. Und wir haben das so gelöst, weil die Kollegen haben im Regelfall einige und viele Bildungsgänge auf dem Stundenplan stehen. Mhm. Und es ist viel erwartet, da in jedem Bildungsgang, bei jeder Entwicklung mitzuwirken, mitzumachen. Mhm. Das schafft man nicht. Deswegen haben wir bei uns gesagt, das macht ein BK hier und dort vielleicht nochmal anders. Wir haben bei uns gesagt, Vollzeitkräfte wählen sich bitte maximal 2 Bildungsgänge, an denen sie ernst zu nehmen mitarbeiten können, um die Kollegen da auch nicht zu überfordern.
Okay, das heißt, also Vollzeitkollegen konzipieren wirklich aktiv mit in 1-2 Bildungsgängen, und in den anderen führen sie operativ aus, was andere so geplant haben und verhackstückt haben.
Ja.
Okay.
Ganz grob gesagt, ja.
Hm. Und wie ist die Erfahrung da so? Funktioniert das von so einer Teamstruktur her gut?
Also es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass ich das flächendeckend für die gesamte Schule sagen kann. Ich darf auch mal anmerken, es gibt wirklich in diesem großen Hause Fachräume, Bildungsgänge, die ich noch nie, und sei es nur durch Vertretungsunterricht von innen, gesehen habe. Also ich kann nicht in der Fläche genau das alles eingrenzen, aber von den Dingen, die ich dann mitbekomme und selber mitgestalte, kann ich schon sagen, das ist natürlich, machen wir uns da ehrlich, auch mit mehreren Schwierigkeiten verbunden. Mhm. Also im Alltag heißt das eben dann immer wieder auch zu gucken, ist in deinem Fach ein bestimmtes Thema, Unterthema schon dran gewesen? In welcher Tiefe hast du das da behandelt? In welcher Tiefe wird das auch im Jahresplan verankert, ohne jetzt Dinge in mehreren Fächern zu doppeln? Mhm. Ne? Oder bewusst nochmalig aufzugreifen? Und eigentlich auch eine ständige Prüfung der Passgenauigkeit der bisherigen Jahresplanung.
Das ist eigentlich die ganze Zeit Work in Progress. Das ist ja eigentlich die ganze Zeit, wenn man das so in diesem agilen, ich reagiere die ganze Zeit auf die Veränderung, die mir da begegnet in diesem Bildungsgang dann eigentlich.
Richtig. Also zumindest gehöre ich in der Aufbauphase, wenn ein neuer Bildungsplan aufkommt oder ein neuer Ausbildungsberuf, dann ist da eine ganze Menge an Vorarbeit zu leisten. Und dann stimmt ja im Wesentlichen auch manchmal nicht der erste Entwurf, dass man da nochmal kritisch drüber geht. Also was so lapidar klingt, es gibt einen neuen Ausbildungsberuf, bedeutet bei uns im Hause, das gilt an jedem Berufskolleg, erstmal ordentliche Wallungen. Irgendwie zu gucken, dass man diese Teams bildet, dass man sich da gut abstimmt, den Bildungsplan umsetzt in so eine Jahresplanung, die Ressourcen rekrutiert, welches Personal brauchen wir, welche Räume und so weiter, Fortbildungsbedarf, um da gut anzuschließen. Also das ist schon dann eine tüchtige Herausforderung, ja.
Aber wenn das einmal steht, so eine didaktische Jahresplanung, dann ist das schon erstmal so ein stabiler Iststand, mit dem dann auch so ein Bildungsgang erstmal arbeiten kann, erstmal abgesehen von kleinerem Nachsteuerungsbedarf.
Ja, das darf man erstmal, glaube ich, so sagen. Die Frequenzen und die Zeiträume, in denen neue Bildungspläne oder bestehende Bildungspläne erneuert werden, die ist in den Bildungsgängen sehr unterschiedlich. Also im Teilzeitbereich hat man, glaube ich, eine höhere Taktung, was da so angeht. Ich denke gerade so nicht ohne Grund an die bei uns an die Steuerklassen, also für Steuerfachangestellte. Da ist bisweilen rein fachlich schon eine ganze Menge an Neuerungen da. Denen können die nicht ausweichen. Ne? Und dann verändert sich darüber auch schon mal die Lernfeldkonzeption und das Material an Büchern und dergleichen mehr. Ne?
So eine Bildungsgangkonferenz, wie oft muss ich mir das vorstellen, dass ich als Kollege da in diesem Team zusammenkomme, um Dinge zu besprechen, zu planen, zu entscheiden?
Naja, da das ja das finale Gremium für so einen Bildungsgang ist, tagen wir da in einer gewissen Taktung. Das ist, sag mal, ganz oft so bei uns, dass man sagt, pro Halbjahr eine Bildungsgangkonferenz. Da darf man sich aber jetzt nicht dran alleinig orientieren, denn das ist ja nur die finale Veranstaltung. Dazwischen und begleitend gibt es eben doch noch das, was ihr dann so Richtung Fachkonferenzen besprochen habt. Auch da gibt es natürlich irgendwie Fragen, die nochmal zu klären sind zur Leistungsbewertung oder sonst was. Auch da treffen sich die Kollegen, weil die einfach selber merken, wir haben da was zu klären und auch vielleicht zu entscheiden, eine Beschlussvorlage zu formulieren. Treffen sich auch nochmal unter fachlichen Aspekten oder klassenweise, dass sich dann eine Klassenkonferenz nochmal zusammenfindet oder die Kollegen einer Klasse als Gremium zusammenfinden, um eine Unterrichtssituation in irgendeiner Form zu managen. Also letztlich geht in die Konferenz dann das ein, was vielfältig nebenher vorbereitet wird. Das ist ja auch gut so.
Das klingt für mich jetzt schon so, dass das ja eine Teamstruktur ist, wo ganz viel Selbstorganisation eigentlich notwendig ist von den Teams, damit das funktioniert.
Naja, also richtig. Das heißt, die vielleicht zur Struktur nochmal, wie so eine Bildungsgangkonferenz und der Bildungsgang formal strukturell aufgebaut ist. Dem Ganzen steht voran dann eine Abteilungsleiterin, ein Abteilungsleiter und dabei gibt es eben noch eine Bildungsgangleitung, bei uns heißt das Bildungsgangsprecher, die dann so ganz viele Dinge koordinieren. Also so eine Art zwischen, wie soll man sagen, eine Brücke bildet zwischen der Abteilungsleitung und dem Kollegium, das da unterrichtet.
Also eigentlich nochmal, wenn man, entschuldige, dass ich so reingrätsche, aber das ist ja eigentlich nochmal eine Zwischenebene zwischen mittlerem Management und operativ Ausführenden. Nochmal eine Ebene zwischengezogen.
Genau. Okay. Und das heißt, wir haben natürlich die Möglichkeit dann zu sagen, wir gucken auf viele Menschen, von denen wir hoffen, glauben, dass sie Interesse zeigen und Potenzial entwickeln wollen, so eine verantwortungsvolle Aufgabe wie Bildungsgangleitung zu übernehmen. Das heißt, das Schöne ist, wir entwickeln miteinander ganz viel Potenzial, was so Funktionsübernahme angeht. Ja. Das Ganze liegt, das ist ja hoffentlich auch klar und zeitgemäß, die ganze Entwicklung einer Schule, auch einzelner Bildungsgänge, die bisweilen sehr groß sind, liegt nicht in den Händen Einzelner, Das heißt, wir gucken dann da, dass wir dann Menschen finden, gewinnen, überzeugen können, so eine Leitungsfunktion zu übernehmen. Die sind für, ich war ja nun lange genug Abteilungsleiter, die sind dann für Abteilungsleitungen zum Beispiel ganz wichtig, um ein operatives Geschäft abzuwickeln, also die Einladung rauszuschicken mit einer Tagesordnung, was übrigens auch eine höhere Kunstform bedeutet, die Gesprächsleitung zu übernehmen, die Fachgruppenarbeit zu bündeln, Verwaltung von Beschlüssen und so weiter. Das ist das eine. Das andere, das halte ich für mindestens genauso wichtig, ist, so diese Brücke zu schlagen zwischen den eingesetzten Kollegen und mir als Abteilungsleiter, nämlich so ein bisschen das Ohr auf die Bahnschwelle zu legen und frühzeitig Signale zu hören auf dieser Beziehungsebene. Es sagen ja Kollegen nicht immer alles, was sie so denken und glauben und dann auch noch dem Abteilungsleiter. Bildungsgangleitungen hören dann auch schon mal so wichtige Dinge, die dann übersetzt auch an die Abteilungsleitung zurückgegeben werden. Das ist manchmal hochwichtig.
Klingt ein bisschen wie der Babelfisch der Abteilungsleitung.
Genau.
Um mal Douglas Adams jetzt hier reinzuziehen. Wenn man sich mal so diese ganze Diskussion anguckt um die Schule der Zukunft, die 4 Ks, Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken, Kreativität in den Mittelpunkt der Bildung zu stellen, Digitalität zu stärken, vielleicht auch wirklich manche fachlichen Aspekte im allgemeinbildenden Schulen, die gerade jetzt in der Sekundarstufe 2 oder in der Sekundarstufe 1 in höheren Jahrgängen eine große Rolle spielen. Was können allgemeinbildende Schulen von BKs, von der Lernfelddidaktik lernen? Was würdest du sagen?
Also zentral fällt mir da sofort ein, dieser Gedanke der Kompetenzorientierung. Also da nicht so rein inhaltsbasiert drauf zu gucken mit der manchmal ja auch recht ungünstigen Scheuklappe der Fachrichtung, sondern über Fähigkeiten und Fertigkeiten im Gesamten, im Beruf und Alltag anwendbar nachzudenken. Es gab ja mal so ein Hype bei Facebook und anderen sozialen Netzwerken, irgendein Video, da hat eine Schülerin gesagt, ich würde ganz gern mal was zur Steuererklärung lernen und nicht wissen, wie man ein Gedicht in 3 Sprachen übersetzt. Das war dann so ein gewisser Hype mal eine Weile. So binär würde ich das jetzt nicht auslegen wollen, aber dieses, man richtet mal den Unterricht danach aus, was brauchen diese Menschen im Beruf und Alltag, die bei uns da sitzen, eigentlich noch so, außer für die nächste Klassenarbeit zu lernen und über Fachdisziplinen nachzudenken, im komplexeren Sinne. Das halte ich für eine ganz wichtige Geschichte, diese Kompetenzorientierung. Also ich habe Fähigkeiten, Fertigkeiten, die mich wirklich, sag mal, auch außerhalb der Schule voranbringen, in so einer ganz griffigen Anwendbarkeit. Das finde ich erstmal gut. Also einen Verwertungszusammenhang zu haben, der irgendwie weiterträgt.
Ja, ich hatte jetzt in der Vorbereitung der Folge irgendwo gelesen, als ich mich nochmal mit der Lernfelddidaktik beschäftigt habe, Bewältigungsmuster konkreter Lebenssituationen in den Mittelpunkt der Bildung zu stellen. Das fand ich für mich so ein ganz schönes, griffiges Konstrukt, ne? Also was ich mir für mich jetzt, ich bin ja Gesellschaftswissenschaftler, ne? mit Sozialwissenschaften und Geografie, wo ich mir aber wirklich konkret was darunter vorstellen kann. Ne? Also wenn es eine gesellschaftliche Problemstellung geht, die tatsächlich in den bildenden Mittelpunkt zu stellen und dann zum Beispiel zu gucken, ne? Was kann jetzt Geografie, Sozialwissenschaften, Geschichte dazu beitragen, vielleicht auch Deutsch, ne? Da kann man die Lyrik vielleicht sogar wirklich mit reinziehen. Mathematik, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, das auch in Mittelpunkt zu stellen. Und zeitgleich, während ich das sage, höre ich die gymnasialen Sirenen in meinem Kopf, die den Untergang des Bildungsabendlandes heraufbeschwören. Was würdest du denen antworten?
Was ich denen sagen möchte?
Ja, da geht doch der Humboldtsche Bildungsbegriff vor die Hunde.
Naja, also
wenn wir alles nur noch im Verwertungszusammenhang sehen. Bildung hat doch einen Eigenwert.
Ja, das meinte ich ja vorhin mit dieser ewig währenden Diskussion um Allgemeinbildung und fachlicher Ausrichtung. Beides hat eine Berechtigung. Nur, ich sag mal als Beispiel, wer sich bei uns die beiden gymnasialen Oberstufen anguckt, um jetzt mal Schulformen gleicher Prägung zu nehmen. Was viele nicht wissen, man kann an unserer Schulform die allgemeine Hochschulreife erwerben. Das machen nicht alle Schüler, aber ein gewisser Teil schon. Das geht manchmal so ein bisschen unter, ne? Das ist irgendwie Berufsschule. Nee, also wir haben zwei Fachrichtungen, Wirtschaft und einmal auch einen sozialen Bereich, wo man seine allgemeine Hochschulreife erwerben kann. Wenn man sich die Bildungspläne anschaut, dann ist ja satt beides vertreten. Das ist das Beispiel mit der Weimarer Lyrik, das ich gerade gebracht habe, das kommt aktuell von einer Kollegin, die da Deutschunterricht betreibt. Und gleichzeitig haben die natürlich die Möglichkeit, das über Praktika und sonstige Besuch von Hochschulen, Tag der offenen Tür, Berufsurkundung und so weiter auszurichten auf einen gewissen Verwertungszusammenhang. Ja, das ist richtig. Das schließt sich aber nicht aus. Mhm. Nochmal, ich würde das nicht binär ausspielen. Und das andere ist natürlich, wenn das unser Verkaufsargument ist nach außen, dass wir so ins Schaufenster stellen können, dann gilt eben, dass Schüler und auch Eltern beherzt sagen, ja, das wollen wir aber auch. Mhm. Also gern die grundlegende Bildung, aber auch so eine Ausrichtung auf etwas, was vielleicht auch so Berufswunsch ist. Ich sehe da jetzt kein unlösbares Problem, beides miteinander zu verknüpfen und zu verfolgen.
Mhm. Ja, so eine duale Struktur zu behalten. Oder vielleicht zu erfinden.
Ein zweites, was dann vielleicht auch noch interessant ist, was Schulen vom BK lernen können. Ich glaube auch, dass man von Förder- und Grundschulen sehr, sehr viel lernen kann. Aber eine Sache ist mit Sicherheit, die gibt es aber auch an anderen Schulformen, ist die deutliche Teamarbeit und diese starke Kooperationskultur. Mhm. Also man muss eine ordentliche Energie aufbieten, um sich dem zu entziehen, weil das die Struktur des Hauses einfach daraufhin angelegt ist. Mhm. Und das sehe ich jetzt mal als Riesenvorteil an. Das heißt also, dieses Einzelkünstlertum, das dem Lehrerberuf so ein bisschen mitgegeben ist,
das funktioniert bei euch gar nicht.
Dem kann man der Teamarbeit und dieser Kooperation kann man so schwerlich ausweichen. Und das macht eben möglich, auch über Unterrichtsentwicklung, Schulentwicklung im Generellen auch nochmal lauter und anders nachzudenken. Jeder, also die meisten, glaube ich, die an diese Schulform kommen, ich meine jetzt Kolleginnen und Kollegen, wissen, glaube ich, darum, worauf sie sich da einlassen. Wer das gar nicht will, der kommt dann nicht zu uns.
Ja, aber das heißt ja, ist ja auch vielleicht spannend, nochmal auf so einer anderen Ebene, dass diese Form Unterrichtsentwicklung zu betreiben zeitgleich ein ganz großer Hebel ist, auf die Organisationsstruktur und auch auf die Kultur der Zusammenarbeit zu wirken. Also das ist ja auch ein ganz, ganz spannender Aspekt. Und da ist ja auch letzten Endes wahrscheinlich wieder Frage Henne und Ei. Was ist zuerst da? Wenn ich so eine starke Teamstruktur habe, fällt es mir wahrscheinlich leichter, in so eine Struktur der Unterrichtsentwicklung zu gehen, und andererseits befördert sie mir wieder die andere Kultur der Zusammenarbeit. Ne? Mhm. Heißt natürlich auch, wenn ich jetzt eine Schule habe, wo so eine Kultur nicht besonders ausgeprägt ist, dann ist der Weg dahin ganz schön lang.
Das glaube ich auch. Wenn wir noch einen Moment Zeit haben, wäre mir ein großes Bedürfnis, nochmal über die Herausforderungen zu sprechen, die das Ganze, was wir gerade besprochen haben, für die Leitungshandelnden in der Schule, bei uns an der Schule so ausmacht. Das ist schon ein besonderes Feld. Also, sag mal, heißt ja, irgendwie diese verschiedenen Stränge gesamtschulisch auch irgendwie zusammenzuführen. Durch was auch immer, Steuergruppe, Innovationsteams und ganz viele Menschen, die da dran hingen. Mhm. Und das heißt zum Beispiel für Menschen, die bei uns in der Leitung tätig sind, eine ganze Menge. Vielleicht ein Gedanken oder zwei Gedanken vorweg. Die Erwartungen, die es mal an Lehrkräfte so gab, und das galt auch lange für berufsbildende Schulen, primär an den eigenen Unterricht verantwortungsvoll und eigenständig zu denken. Der wird ja, das gilt nicht nur bei uns, in der Realität von Schule heute den gesellschaftlichen Anforderungen und so weiter gar nicht gerecht. Ja. Und BKs funktionieren dann schon ein bisschen länger nicht mehr so. Und jetzt kommt das Interessante. Also wer jetzt dann, so wie ihr, zu dritt ja auch in der Schulentwicklungsberatung tätig seid, wer auf solche großen Systeme schaut und sich aufmacht und die begucken und beraten will, der muss, du hast das angedeutet, der muss, ich benutze dieses Modalverb jetzt mal ganz bewusst, der muss mit dieser Komplexität und diesen ganzen sozialen Dynamiken, wie soll ich sagen, rechnen, ganz klar die Auftragsklärung gut erkunden und jetzt kommt's, auch viele Perspektiven der Organisation im Blick behalten. Dazu zählen eben auch eine größere Zahl von Leitungshandelnden. Bei einer Grundschule ist das mit Verlaub ja ein bisschen
reduzierter,
kleiner strukturiert. Ne? Und jetzt haben wir nicht nur eine Schulleitung, Abteilungsleiterrunde, sondern auch noch eine ganze Menge von weiteren Gremien. Das Ganze zu bündeln ist nicht ohne. Und das bedeutet, jetzt komme ich auf die Frage nach den Leitungshandeln, das bedeutet zum Beispiel auch in so einem großen System anzuerkennen, das ist eine große Herausforderung für die Menschen, die dann diese Funktion erfüllen, diese bedingte Steuerbarkeit von Schule, gerade bei solchen großen Systemen, anzuerkennen. Also heißt ja, ich finde übrigens den Begriff Steuergruppe, ihr hattet ja mal einen wirklich spannenden Podcast genau zu dem Feld, dieser Begriff, der hat sich ja mal irgendwann so manifestiert und durchgesetzt. Ich finde den eigentlich gerade vor dem Hintergrund solcher großen Systeme eher unglücklich, weil der im Wort schon anlegt, als sein
Schule steuerbar. Der suggeriert, dass man das steuern könnte.
Ja, also benutze den immer so ein bisschen mit Bauchgrimmen. Ja. Heißt also zum Beispiel für Menschen, die dann in der Leitungsebene bei uns unterwegs sind, so schaue ich zumindest da drauf, dass die so gut im Blick haben müssen, wie so eine Organisation funktioniert. Ich merke das mit Verlaub, wenn ich dann beraterisch unterwegs bin, so wie Organisationen so ticken, ist in der Lehrerschaft und auch bei Leitungshandelnden nicht so das ganz große und das Lieblingsthema, obwohl das, ich finde es hochspannend, aber das ist jetzt meine Macke, heißt so, da so ein bisschen zu verstehen, wie das funktioniert. Will sagen, ich kann Leute irgendwo hin treiben und direktiv arbeiten. Ich kann aber auch dann, und das ist eine große Herausforderung, wenn man in die Leitung gehen will, ich kann aber auch so, sag mal, kybernetisch da rangehen. Also will ich irgendwie als Segler in den Hafen gelangen, dann ist es nicht gut, stur den Kurs gerade zu halten, sondern zu gucken, welche Winde habe ich, die Strömung zu bedenken und dann das Ganze irgendwie so iterativ anzupassen, zu gucken, was ist der richtige Moment, zu driften, wenn man so will. Ne? Und das ist schon dann gerade bei dieser Vielfalt des Hauses irgendwie schon existenziell. Übrigens auch gesundheitserhaltend, da ein Stück weit die Steuerbarkeit loszulassen.
Ja, und das ist ja ganz spannend, weil das bricht ja schon mit so einem letzten Endes, muss man ja sagen, doch noch existenten fundamentalen Credo, dass Schulen als top-down hierarchisch organisierte Organisationen funktionieren. Und das muss man ja ganz klar sagen, so wie du das beschreibst, das ist unrealistisch. So wird das nicht funktionieren. Und gerade so komplex wie im BK ist, da muss ja eine ganz andere Form von Führung, Steuerung. Ja, und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, also ich würde ja immer denken, als Organisationsentwickler, selbstorganisierte Teams vor dem Hintergrund eines gemeinsamen Wertehorizonts und Bildungsbegriffs, das ist ja dann wahrscheinlich eine Struktur, mit die man anstreben sollte, als eine funktionale Struktur.
Ja, das heißt zum Beispiel so ein Nebeneinander von mehreren Strängen gleichzeitig.
Also, da muss ich aber auch loslassen können als Führungsperson, ne?
Bitte?
Wenn ich so einen Kontrollfimmel habe, kriege ich ein Problem.
Ja, das ist ja letztlich eine Frage auch der Haltung und die Frage, mit welchem Blick gucke ich auf Schule und auf Menschen. Also zum Beispiel, ich bin ja nun von Hause aus auch gelernter Kaufmann und habe ja auch BWL als ein Unterrichtsfach. Da gibt es zum Beispiel in vielen BWL-Büchern bis heute einen Punkt, der auch bei der Organisationsberatung und bei Leitungsfragen dringend zu stellen ist. Und da liegt manchmal ein Missverständnis vor. Und da wird manchmal ein Eindruck erzeugt, den ich für falsch halte. Zum Beispiel die Frage, Personal als Software einer Organisation zu sehen, dass man dann durch Fortbildung, Training, Coaching, Supervision umprogrammieren kann. Ich sage das mal so ein bisschen technisch, während man Ausstattung...
Da dreht Luhmann sich jetzt im Grabe um, wenn er das hört.
Während man so technische Ausstattung, Zuständigkeiten im Organigramm, Dienstwege als Hardware bezeichnet. Und plausibel, du sagst es mit Luhmann, plausibel scheint ja mindestens nach Luhmann genau das Gegenteil zu sein. PCs und Bücher kann ich umgestalten oder austauschen, das Personal eben nicht so flott. Und jetzt denke ich noch mal besonders an den Lehrermangel und eben auch an Nichtsteuerbarkeit psychischer Systeme. Naja, das ist aber schwierig. Da kann man sich als Leitungsmensch ganz schön dran abarbeiten und auch ein Stück weit drunter leiden, dass das nicht funktioniert. Und das Spannungsverhältnis ist tatsächlich gerade in so einem großen System, dieses Nebeneinander von Bürokratie, ja, die haben wir, und Schulentwicklung. Also einerseits im Sinne von Max Weber muss der Laden, wie soll ich sagen, ganz zweckrational ein bisschen ähnlich funktionieren. Abläufe müssen klappen, gerade wenn es um Prüfungen, Zeugnisse und so weiter geht. Und trotzdem als Führungskraft auszuhalten und mitzutragen, dass dann Menschen natürlich etwas freier atmend pädagogische Arbeit leisten müssen und auch wollen. Und da loszulassen, das ist eine, finde ich, wichtige Herausforderung. Das läuft ja manchmal unter diesem Stichwort postheroische Führung. Also Management.
Ich frage jetzt mal ein bisschen spitzfindig nach, so ein bisschen gemein.
Na?
Sollte das den allgemeinbildenden Schulen nicht eine Lehre sein, die Finger davon zu lassen und lieber bei ihrer schönen fachlichen Strukturiertheit zu bleiben, weil die einfacher zu steuern und zu organisieren ist und am Ende das bessere Bildungsergebnis bringt? Man sieht es ja, ich sehe es jetzt, dass du lachst. Das können die Hörer nicht sehen, aber vielleicht hören sie es gleich, wenn du antwortest.
Ich habe jetzt nicht den Ton weggedreht, aber beim Lachen schon angefangen zu denken. Ich glaube nicht, dass das allein an der Frage hängt, öffnen wir jetzt einzelne Fächer für was Ähnliches wie Lernfelder oder sowas. Ich glaube, die Herausforderung an Schulen, auf die gesellschaftliche Entwicklung zu reagieren, die stellen sich sowieso. Also ich nehme mal das Beispiel KI. Danach hat jetzt niemand gerufen und plötzlich war es dann flächendeckend im November 23, glaube ich, war es dann irgendwie öffentlichkeitswirksam da und hat Auswirkungen, ob das jetzt fachstrukturiert ist oder Lernfeld konzipiert ist, auf ganz viele Fragen rund um Prüfungen und Leistungsbewertungen und so weiter. Wie gehe ich damit um? Wie implementiere ich eine Sache, die momentan noch so ein bisschen bei Kollegen, ist mein Eindruck, als Schreckensgespenst da ist, aber trotzdem ist die Erfordernis da, damit irgendwie umzugehen und Antworten zu finden. Und da stellt sich die Frage vielleicht nicht grundsätzlich danach, ob das jetzt Fächer sind oder eine andere Konzeption hat. Die Herausforderungen sind trotzdem da. Und nebenbei, die Visionäre sitzen trotzdem ja im Kollegium und nicht immer nur in der Leitung, also Umgang mit den Menschen, die da sind, zur Schulentwicklung zu finden, das ist, ich glaube, in allen Systemen grundsätzlich so.
Also wenn man das zum Ende mal so zusammenfassen will, oder ich versuche es mal, Lernfelddidaktik als einen Impuls zu nehmen für allgemeinbildende Schulen, sich Gedanken darüber zu machen, den Unterricht vielleicht zumindest teilweise an konkreten Fragestellungen mit Bewältigungsmustern konkreter Lebenssituationen festzumachen, dafür eine andere Art von Kooperation und Führung in den Blick zu nehmen und dass man mit dieser Herangehensweise dann vielleicht ganz clevere Antworten findet auf solche großen Herausforderungen wie KI, vor denen das Bildungssystem steht.
Das war die SE-Akademie von den Schulentwicklern, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei. Dort findet ihr eine thematisch geordnete Übersichtsseite zu den SE-Akademien oder folgt uns auf Instagram oder unserem YouTube-Kanal.